Nächste Weinregion am Start. Wie heißt die Weinregion?
Ja, ich würde mal sagen, wir bleiben bei Remstal.
Die erste Frage schon mal 100 Punkte. Bei uns ist der Aaron Schwegler vom Weingut Albrecht Schwegler, was ja bei uns im Shop auch sehr prominent vertreten ist. Und die Weine sind ganz toll und deswegen haben wir gedacht, wir machen Aaron mal Schwätzchen.
Ja, schwätzen können wir bei uns, da wollen wir herkommen.
So, dann haben wir das erste Mal Baden-Württemberg oder württembergischen Slang hier im Haus, haben wir noch nicht gehabt vorher. Echt jetzt?
Ja, vielleicht wird es die erste Videoaufnahme, wo jetzt hier unten dann die Untertitel auftauchen müssen.
Ja. Erzähl mal ein bisschen so von eurem Weingut, wie viele Generationen, wer es jetzt führt. Nächste Generation ist ja schon gesichert, habe ich ja schon mitgekriegt.
Habe ich was hören? vom Hörensagen her. Ja, ich darf zusammen mit Julia, meiner Frau, glücklicherweise meiner Frau, wenn ich die drei Kinder mit meiner Schwester hätte, wäre kritisch, das Weingut in zweiter Generation führen. Wir sagen für uns im Remstal.
Also dein Vater hat es gegründet.
Meine Eltern haben es gegründet, genau.
Wann ist es her?
War in der Ende 80er Jahre.
Schon spät erst.
Tatsächlich so spät. War damals gerade die Zeit von den Rebflurbereinigungen. Warum? Mhm. Und der Opa hatte so die traditionellen Rebsorten wieder angepflanzt mit Kerner. Ja. Bisschen Drollinger, bisschen Dornfelder, was man halt so damals gepflanzt hat. Und kaum waren sie ein Jahr alt, kamen meine Eltern von vielen weltweiten Weinreisen heim und haben gesagt, die wollten eigentlich mal ganz anders hin. Also haben gesagt, das, was wir hier da in Württemberg damals hatten an Weine, hat sie einfach überhaupt nicht antönt. Ja. Und haben dann gesagt, wir gehen irgendwo anders hin und machen gescheite Weine. Und sind rumgereist, haben sich es angeguckt. Und kamen heim und haben gesagt, wir haben eigentlich alles daheim. Wir haben die Lagen, wir haben die Böden, wir haben alles, nur nicht die passenden Rebsorten. Weil ein Trollinger gibt einen guten Trinkwein, aber keine wirklich großen Weine. Und haben damals dann die frisch gepflanzten Reben mit dem Opa zusammen wieder rausgerissen und haben gesagt, wir wollen große Rotwein-Cuvées machen und alles wieder neu gepflanzt.
Habt ihr auch einen Lemberger,
Mit dem Cuvée und mittlerweile auch als Einzellage, ja.
Ich wollte gerade sagen, der Lemberger Cuvée ist ja bei uns im Shop.
Ja, bei uns leider gerade ausverkauft, also wenn ihr wollt, müsst ihr kaufen.
Ich glaube aber auch, uns war auch was verkauft. Obwohl er eigentlich preislich schon sehr hochwertig war, aber ich sage jetzt mal, Preis-Leistungsverhältnis hat gestimmt. Ja, aber wenn du mich jetzt.
Typisch deutsche Worte.
Ist so.
Ja.
Ist so. Ja, der Deutsche, ich meine, wenn du über 30 Euro für eine Flasche Wein ausgibst, dann will der Deutsche schon mehr. Weißt du, ich meine,
die Frage. Ist auch gerechtfertigt.
Ja, ja, klar.
Für 30 Euro für eine Flasche Wein, wo es auch
viel So, wir fangen aber trotzdem an, weil wir müssen ja gucken, dass wir nicht verdursten hier.
Ja, dann mit Blub, oder?
Ja, mit Blub. Aber Blub ist jetzt was ganz Neues bei dir.
Ist was ganz Neues, genau. Also meine Eltern haben den Betrieb viele Jahre geführt
zum Wohle.
Und hatten nur Rotwein gewesen tatsächlich. Und ja... Es kommt manchmal im Leben anders, als man es plant. Die wollten auch mal nur Wein machen. Dann kam einfach durch verschiedene Umstände kam so, dass sie das Weingut nur noch nebenher als Nebenerwerbsbetrieb geführt haben.
Ja, wie viele?
Wie viele waren damals also starke 1,5 Hektar. Und als dann Julia und ich gesagt haben, wir haben den gleichen Plan, wir wollen auch nur Wein machen, dürfen wir heute eigentlich jetzt den ursprünglichen Traum meiner Eltern weiterleben. Sind mittlerweile knapp 15 Hektar Rebfläche, die wir im Remstal bewirtschaften.
Und die Eltern sind immer noch am Start?
Und die Eltern sind immer noch am Start, wenn wir sie rufen. Ja, das ist das Tolle. Also die können unglaublich loslassen, aber die können auch unglaublich zupacken, wenn wir sie brauchen.
Wir hatten heute jemanden hier zu Besuch, die hat gesagt, die Eltern sind auch noch mit im Betrieb, aber zum Glück. Ja, aber nicht mehr beim Wein machen, sondern die machen jetzt die Kinderbetreuung.
aber auch das gehört mit dazu.
Ja, ja,
uns mit drei Kids, da ist schon Thema Kinderbetreuung was ganz
Oma, Großes. Oma vielleicht doch besser.
Ja, großzügiger
vielleicht. Ja, klar. Aber dort sind sie schon in Lese durch den Weinberg, stimmt?
Ja, die sind mit dabei.
Voll am Start.
Also unser Ältester ist quasi in der Ende Kindergartenzeit gewesen, als die ganzen Lockdowns da waren. Ja. Und da war der jeden Morgen von morgens früh bis abends zum Schluss mit dabei.
Ja.
Und die anderen genauso. Und ich meine, es ist ein Familienbetrieb.
Ja,
es gibt eine 6-7-Tage-Woche, wenn es dann mal rangeht. Und das ist, da sind die Kinder wachsen mit auf dem Betrieb auf tatsächlich. Und klar sind wir vielleicht weniger zu Hause wie manche anderen Eltern. Dafür können wir leben und arbeiten mit den Kindern mit direkt dabei.
Was erstaunlich ist, wie gesagt, du bist jetzt unser fünftes, sechstes oder siebtes Podcast. Und bei allen Winzern, wo Kind im Spiel ist, also alle haben 6, 7 Tage Woche rund um die Uhr, das ganze Jahr. Schon erstaunlich. Wir mussten ja eigentlich immer präsent sein. Und hast schon ein bisschen mehr Arbeit, wie ein Angestellter wärst. Also,
ja, ich meine, bei uns richtet sich halt vieles nach Saison, nach Wetter. Ja, wenn wir sagen, jetzt sind 8 Stunden geschafft, aber morgen regnet es halt und Pflanzenschutz muss noch durch, dann wird es halt mal spät. Im Herbst genauso, wenn Trauben auf dem Hof sind, müssen wir gucken, dass wir sie frisch verarbeiten. Da richtet sich einfach alles nach Saison. Im Winter, Frühjahr, dann ist alles auch mal ein Stück weit wegen ruhiger, aber irgendwo müssen wir Wein verkaufen, dann sind wir viel unterwegs. Also von daher, es ist immer was los, aber andersrum, wenn was wirklich Spaß macht, dann ist es auch nicht harte Arbeit.
Also für euch ist auch schon alles Herzensangelegenheit.
Und auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, also ohne Spaß an dem Job ist der Job mittelfristig unmöglich auszuhalten. Ja.
Trinkt ihr viel Wein daheim auch so?
Also ich denke, wir gehen unsere Kundschaft mit gutem Beispiel voran.
Ja, wunderbar.
Ja, mit der Ausnahme dessen, dass wir eigentlich nie den eigenen Wein trinken, sondern immer gucken, dass wir den Horizont erweitern und von überall her Weine trinken.
Ja. Ja, das mache ich auch. Also ich bin jeden Tag bei der Horizonterweiterung ganz weit vorne. So, jetzt sag mal was zu deinem Bubbles.
Zu den Bubbles. Ja, ich meine, vielleicht gleich über die ganze Serie drüber weg. Als wir kamen, gab es eben von dem, was wir hier auf dem Tisch stehen haben, gab es nur die 2 Weine hier. Beryl und Granat und alles andere durften wir letztendlich auch von einem weißen Blatt Papier aus entwickeln. Und da habe ich gesagt, es sind knapp 15 Hektar, die wir im Remstal bewirtschaften. Und das Besondere am Remstal ist nicht nur, dass es ein Tal ist und entsprechend steil, sondern einfach auch kleinparzelliert. Also die 15 Hektar verteilen sich auf über 100 einzelne Parzellen. Und das ist eben anders wie in anderen Regionen in Deutschland oder vor allem weltweit, wo, ja, es gibt die meisten Weinbauregionen in der Welt, da kannst du locker 15 Hektar oder noch eine Null dranhängen. Und dann ist das alles an einem Stück, an einer Parzelle. Und wir müssen da eben schon so im Umkreis von 20 Kilometer ganz viele verschiedene Weinberge anfahren.
Was ist so, wo, ihr sitzt ja in?
In Korb. Also wenn wir oben bei uns im Weinberg sind, dann sehen wir direkt nach Stuttgart in den Talkessel rein und dann das Remstal hoch und Remstal rüber auf die kühlere Seite vom Remstal mit kleineren Seitentälern. Und das wollten wir einfach mit der Serie von den Parzellen auch zum Ausdruck bringen.
Und das ist aber praktisch und komplett neu.
Das ist komplett neu.
Bubbles habt ihr vorher nie gehabt.
Bubbles hatten wir die Grand Cuvée.
Ja.
Und als Prestige-Cuvée, als Jahrgangssekt. Und da ist tatsächlich so, also diese Gesamtcharge schneiden wir uns in einer eigentlich totalen Überheblichkeit nur 20-25% raus. Und dann haben wir gesagt, nee, wir wollen den Rest auch verwerten, haben die Presse dann nochmal länger stehen lassen, mehr Farbe gezogen und dann die zweite Pressfraktion von der Grand Cuvée ist hier, ein Teil als klassische Champagner-Cuvée mit Pinot Noir, Pinot Meunier und dann haben wir gesagt, wir schwätzen Schwäbisch, wir trinken Schwäbisch und dann ist eben die andere Hälfte teilt sich unsere traditionelle Rebsorten mit Trollinger, Muscat-Trollinger, 1 bis 2 Jahre Vollhefe in den Fässer, nochmal ein Jahr Vollhefe auf der Flasche. Aber so eigentlich der Spagat. Ich sag mal, eimerweise Trinkspaß und trotzdem eine entsprechende Ernsthaft.
Schon so ein bisschen für Schwaben. Übrigens haben die Schwaben die gleiche Angewohnheit. Durch die Podcast tue ich mich ja auch ein bisschen weiterbilden mit den Leuten, die hier was sagen. Wir nehmen jetzt mal den Weiß aus den Parzellen, den Haumschopper. Dass zum Beispiel in Italien die Italiener, wenn du in Italien in ein Restaurant gehst, kriegst du nur italienischen Wein. Und wenn du in Deutschland in ein Restaurant gehst, kriegst du das, das und das und das. Ich glaube, es war der Pascal Sohn, das ist ein Rheindauer, der gesagt hat, wenn du hier in Deutschland gehst, eigentlich müsstest du erstmal jedes Restaurant deutsch, deutsch, deutsch haben. Weil die deutschen Weine, und das sieht man ja bei dir jetzt auch, ja, sonst würdest du nicht hier sitzen, sonst wärst du nicht bei unserem Shop, wenn dein Zeug nicht gut wäre. Ja, und die deutschen Weine sind schon, also gerade in den letzten 20, 30 Jahren, das Thema haben wir immer wieder stark nach oben gegangen. Auch die Regionen haben stark aufgeholt.
Ja.
Und deswegen, mich wundert es immer, dass ich immer noch irgendwo hinkomme und dann steht für einem deutschen Restaurant steht irgendein Lugana. Ich will da nichts dagegen sagen, weil ich mag auch Lugana. Aber dann, und das ist bei euch in Schwaben immer so, egal in welches gute schwäbische Restaurant ich gehe, und ich war schon in sehr vielen, jetzt immer Lemberger. Immer.
immer Lemberger. Wenn es gut bürgerlich ist, immer Trollinger Lemberger.
Genau.
Ist uns ja auch mal in Württemberg der Ruf vorausgeeilt, dass wir gar keinen Wein irgendwo anders hin verkaufen, weil man selber trinkt.
Ja, ja, genau, das meine ich ja. Das ist wie bei den Italienern ja auch.
Ja,
ja. Und das
war schon so eine sehr ursprüngliche Geschichte oder hat auch lange sehr gut funktioniert bei uns. Klar, ich meine, wir sind ein Land, das Waren aller Art in alle Welt exportiert und von überall her importiert. Da macht man natürlich beim Wein keinen Abbruch und da gibt es auch großartige Sachen. Ich sage mal auch mal die allereinfachsten Sachen, einmal quer über verschiedene Weltmeere fahren muss, da muss man sich schon irgendwo auch mal Gedanken machen, aber gleichzeitig, ich glaube, wir können mit einem eigenen Produkt nicht durch das Label deutscher Wein überzeugen, sondern wir müssen einfach qualitativ und mit entsprechenden Mindsets überzeugen, wo wir einfach sagen, ja, wir produzieren bewusst und produzieren bewusst regional und wollen dann auch regional verkaufen. Und regional heißt für uns mittlerweile einfach auch nicht mehr nur Stuttgart-Umland, sondern mindestens mal national.
Frankfurt, sind wir in der Verlosung hier.
Ja, immerhin ein paar Stunden hergefahren.
Ja. Aber ich sehe, ich meine, ich trinke unheimlich gern Wein aus Südafrika, Neuseeland, Australien, ich trinke eigentlich alles, ja. Aber im Shop haben wir jetzt eigentlich nur einen Südafrikaner. Das sind deutsche Jungs, die ihr Lager so und so hier haben, irgendwo in NRW. Und da haben wir gesagt, hier auf, komm, dann nehmen wir das auf. Aber jetzt Weine, die einmal um die Welt geflogen sind, das ist jetzt nicht so mein Style, das jetzt in großen Mansummen zu verkaufen. Ich trinke das gern, aber ist jetzt in unserem Shop eigentlich nur Deutschland, Italien, Frankreich, wir haben jetzt stark aufgerüstet bei Österreich, haben jetzt mal einen Serben mit reingenommen, von dem wir total begeistert sind, wir haben einen Slowenen mit reingenommen, also einfach gucken, dass wir so hier schon, sag mal, regional bleiben.
Ja.
Ja.
So, also jetzt ich denke, Wein ist immer auch ein Menschenthema und im Endeffekt ist es nachher, es gibt ja den großen Überbegriff Naturwein. Ich meine, die Natur macht nie Wein. Man kann das möglichst naturbelassen machen. Im Endeffekt steht immer nachher ein Mensch oder eine Familie oder ein ganzes Team dahinter. Und das ist das, was Weine nachher dann auch wirklich einzigartig machen kann. Und ich glaube, dann ist eigentlich egal, wo das herkommt. Wenn die Menschen dahinter cool sind, wenn die ein cooles Handwerk machen, dann gibt es auch nachher coole Weine. Ja.
Jetzt sind wir beim Thema Handwerk. Wir haben jetzt den Parzellen im Glas. Aber so generell, sag mal, bisschen sowas zu da, was ihr so hauptsächlich mal Naturweine Hand, was ihr so wie in Lese ist, so wie du habt ihr das von Anfang an vom Vater schon so übernommen? Das seit bist du und deine Frau. Ab wann habt ihr angefangen mit Naturwein?
Ja, also ich sag mal, Naturwein ist, wie gesagt, für mich ein ganz, ganz schwieriger Begriff. Aber wir versuchen einfach so nah wie möglich an einem, möglichst wenig oder wenn möglich gar nicht eingreifen im Bereich vom Weinmachen zu sein, was für uns einfach heißt, wir begleiten die Weine und wir probieren die und wir sehen das ein Stück weit so wie in der Kindererziehung, wenn die in eine falsche Richtung gehen, dann greifen wir ein, weil nachher kann es halt sein, dass man ein ganzes Jahr im Weinberg buckelt und macht und tut und nachher kommt was raus, wo man sagt, okay, da hätten wir was machen können und ich meine, dafür macht man auch ein paar Jahre die Ausbildung, dass man dann im richtigen Moment sagt, okay, hier Gärtelfass nicht oder gärt nicht an und nebendran Gärtelfass, dann macht man mal einen Liter von dem einen ins andere und dann ist es genauso noch eine spontane Gärung oder eine Gärung mit natürlichen Hefen, ohne dass ich da eingreifen muss.
Und das
ist so das, wo ich sage, so sehen wir das und ansonsten versuchen wir einfach auf alles andere zu verzichten. Es gibt über alle Weine weg keine Schönungsmittel, die wir einsetzen. Ja. Einziges Weinbehandlungsmittel, das wir haben, ist Schwefel. Das gibt es seit der Römer. Das ist für mich einfach was mit zur Tradition vom Weinmachen mit dazugehört. Das einzige Thema, was wir einfach auch zur Stabilisierung und zur Haltbarkeit von den Weinen mit reinbringen. Und da gibt's eben halt immer nur in einer kleinen Dosis. Und ich meine, wenn man eine Handvoll Trockenfrüchte isst, dann hat man schon wesentlich mehr Schwefel aufgenommen, wie wenn man eine Flasche von unseren Weinen trinkt. Von daher denke ich, sind wir sehr moderat.
Ja. Wir sind ja wieder beim Thema, was lernen wir? Wir haben wieder was gelernt. Das ist ja der Grund, warum wir das Podcast machen, mit so vielen verschiedenen Leuten und aus verschiedenen Regionen. Aber die Römer, die haben uns den Schwefel gebracht. Also wenn irgendwann mal einer bei dir an die Tür klopft und sagt, Schwefel, das habe ich vom Julio Cäsar.
Der ist mit übernommen. Der war voll letzte Woche da, ja. Nee, also ich meine, man muss es einfach in Relation setzen. Ich habe das jetzt ein paar Mal gehört gehabt, dass jemand sagt, nee, den und den Wein kann ich nicht trinken, der hat zu viel Schwefel, habe ich Kopfweh. Rein vom Pflanzenschutz her ist auf einem Kopfsalat, egal ob konventionell oder ökologisch, sind bis zu 700 Milligramm Schwefel. Das sind dann bei in Flaschen Rotwein gerechnet mal circa 5 Flaschen Rotwein, wenn man von der Maximaldosis Schwefel ausgeht. Das heißt, ich glaube an dieses Thema bei einem, also bei hyperallergischen Menschen, brauchen wir nicht drüber sprechen, aber bei einem normalen Durchschnittsweintrinker, wenn der morgens aufwacht, hat Kopfweh, dann kommt es in der Regel nicht vom Schwefel, sondern einfach von dem, warum Wein auch Spaß macht. Das ist dann Geschmacksträger und
so Kopfweh habe ich eigentlich gar nicht.
Und einfach Erlebnis Alkohol. Aber wenn jemand morgens aufwacht und sagt, hey, von dem Kopfsalat gestern Abend habe ich einen Riesenschädel, dann sollte man vielleicht mal in Richtung Schwefel gehen.
Ich war früher Handballer und wir hatten immer einen Sponsor gehabt, der einen Bierkasten in die Kabine gestellt hat und das haben wir immer Kopfwehbier genannt. Aber bei Wein habe ich noch nie in meinem Leben Kopfweh gehabt, selbst wenn es zu viel ist.
Ja gut, ich meine, zu viel ist immer das eine, aber ich glaube, also die gute Grundregel ist eigentlich immer so viel Wasser wie Wein trinken, dann geht es einem am nächsten Tag wesentlich besser, wenn man das Wasser vergisst. Also das ist so eine Faustformel für das ganze Thema.
Bei mir ist das Verhältnis, sagen wir mal, 1:6. Eines war, warte.
Also Pfälzer Scholle.
Nee, ich trinke eigentlich
Handbreite.
Falls wir, wenn ihr heute Abend vielleicht noch was essen geht, dann werdet ihr sehen. Ich trinke heute Abend bestimmte Flasche Wein noch, aber Wasser spärlich. Nee,
ja, das ist auch.
So, jetzt haben wir Riesling Reserve.
Genau, wie alle andere Weine handgelesen und lange auf der Hefe. Bei den Parzellenweinen sind wir ein Jahr auf der Hefe bis zur Füllung. Und bei der Riesling Reserve, der bleibt auch bis zur nächsten Ernte in den Holzfässern auf der vollen Hefe liegen. Mhm. Dann rühren wir die nochmal auf, dass wir die wirklich mit dem Wein in einen Edelstahltank nehmen und lassen die Weine dann da liegen, eigentlich zu einem Zeitpunkt, den wir selber mittlerweile bestimmen. Früher hatten wir einen Termin, wo wir gesagt haben, wir wollen die im Frühjahr gefüllt haben.
Ja.
Mittlerweile ist es so, wir probieren die Weine einfach immer wieder in immer kürzer werdenden Abständen. Und es gibt so einfach den Moment für mich im Edelstahl, wenn die dann nochmal auf der vollen Hefe liegen, wo die Weine so in so eine innere Ruhe mit sich selber kommen. Und das macht einerseits das Thema aus, dass wir uns einfach frei machen von dem Thema, nicht wann ist der Wein ausverkauft und wann füllen wir nach, sondern einfach wann ist der Wein bereit für eine Füllung. Und das andere ist einfach die Zeit, die er dann auch braucht, um sich nochmal natürlich zu klären.
Wird also abgestellt
ohne Filtration, ohne nochmal irgendwas, kriegt dann Tag vor der Füllung das erste Mal, ziehen wir den von der Hefe ab, dann kriegt er das erste Mal eine kleine Schwefelgabe und dann kommt er ohne irgendwas anderes auf die Flasche.
Tja, schon wieder lernen wir was Neues. Ja. Aus dem Remstal.
Ja, und hier ist jetzt Reserve ist bei uns so die Linie im Portfolio, die wir einfach den einerseits Einzelrebsorten und oder Einzellagen gewidmet haben. Früher war dieser Weinberg auch ein Weinberg von ursprünglich mal dem Gutsriesling oder wäre jetzt in den Parzellen drin. Aber es gibt für uns einfach, wir bauen alle Parzellen separat im Keller aus. Und dann, wenn das über Jahre weg wirklich so eine, ja, wie eine eigene Persönlichkeit zeigt. Also ohne, dass wir im Weinberg aber was anders machen.
Und du machst den Wein hauptsächlich im Keller?
Also ich bin im Keller maßgeblich, aber bin letztendlich, wir machen Wein maßgeblich im Weinberg. Also Wein kommt
was für mich aus dem
Weinberg, in dem Keller passt man drauf auf. Die passt auf, dass wir keinen Blödsinn machen, was die ganzen Zahlen, Daten, Fakten angeht.
Oh je.
Macht die ganze Buchhaltung, macht's Büro,
richtigste
kümmert Person. Sich um Löhne, verkauft Wein ab Hof, ist in der Winothek, ist Vertriebsinnendienst, überall mit dabei. Also ohne Julia.
Also praktisch Vertriebsinnendienst, Vertriebsaußendienst, Deutschland, weltweit.
Ja, maßgeblich innen. Da haben wir uns tatsächlich so das
Chevin Center,
ja.
Das war eigentlich alles.
Wer durch.
Ja. Naja.
Ja, aber wie gesagt, das sind einfach dann, wenn es wirklich so einzelne Persönlichkeiten sind, dann lösen wir die aus und dann gibt's das als Einzellage, Einzelrebsorte. Und das muss für mich aber wirklich aus dem Weinberg rauskommen.
Was denkst du, was dich so ein bisschen, oder, wenn das jetzt, wenn man euch durchtrinkt, ist klar, ist eine Linie, es hat Struktur, also die gesamten Weine haben so eine Linie drin. Was hebt dich so ein bisschen ab? Jetzt nicht von anderen, weil es gibt ja auch andere, die so machen wie du, aber du bist ja jetzt nicht in der Mehrheit, sondern eher in der Minderheit. Was hebt dich euch so ein bisschen ab?
Ich glaube, das Extremste bei uns ist, dass wir wirklich das machen, was uns selber Spaß macht, im Weinberg, im Keller. Aber auch, was uns selber Spaß macht, von den Weinen, die wir trinken. Und das stringent durchziehen. Also wir gucken da einfach nicht, was würde jetzt gerade gut laufen oder wo gibt's gerade irgendeinen Trend oder was auch immer. Sondern wir haben da eine ganz genaue Idee, was wir machen und auch, was wir nicht machen. Ja. Also zum Beispiel dieses Thema 100% Handlese, wo wir wirklich da einfach sagen, es gibt bei uns keine maschinelle Lese. Ja. Ein Thema quer durch, dass wir sagen, wir arbeiten mit den Erträgen, die aus dem Boden rauskommen. Ja. Das heißt, es ist alles ertragsreduziert, um eben einfach ohne Düngung, ohne Zufüttern von den Reben auszukommen. Und dann letztendlich auch ein Bereich, wo wir sagen, wir brechen das Thema runter auf Weine, die wir in der Gänze wirklich vertreten können, wo wir sagen, es sind faire Bedingungen für alle Mitarbeiter. Die Böden kommen nachher, wenn wir fertig sind mit Weinberg bewirtschaften, kann die nächste Generation Böden übernehmen, die mindestens genauso gut sind wie am Anfang, im Optimalfall besser. Und dieses Thema über das komplette Portfolio wegzubrechen, das ist, glaube ich, schon so, dass man das nicht an jeder Ecke findet.
Wir haben endlich mal einen Podcast, wo wir es geschafft haben, dass der Gast viel, 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 viel mehr redet wie ich. Das war eigentlich ursprünglich der Plan. Ich habe jetzt mal den Rosé im Glas, er hat immer noch den Rieslinger Serve. Wir haben gar nicht mehr so richtig viel Zeit. Jetzt dürfen wir uns einen von den Rotweinen rauspicken.
Ich will das aussuchen.
Ich nehme den Barrel. Obwohl, den Barrel kenne ich ja, den haben wir ja im Shop. Haben wir den Granat? Hatte ich den Granat schon mal gehabt?
Ja, wenn nicht, dann wird es höchste Zeit.
So. Wie viele Weine habt ihr in Summe?
Maximal 12.
12.
Also pro Kategorie sind es maximal 4 Weine. Und wir nehmen uns aber auch die Freiheit, einfach zu sagen, wenn ein Wein in dem Jahrgang einfach nicht passt, vom Cuvée her nicht passt oder einfach die verschiedenen Abstufen nicht klar genug sind, dann setzen wir den aus. Also 2019 sind von eigentlich 3 Grand Cuvées mit Granat, Saphir, Beryl, gibt es nur die 2, weil einfach die Zwischenstufe war uns zu klein. Und dann machen wir lieber einen Drittwein, der Nummer zu groß, wie einen Zweitwein, wo nur ein Kunde im Jahr auf den Hof kommen könnte und sagen, also dieses Jahr fehlt mir was. Und das war die Entscheidung, die tut weh. Also zwischen 24 und 38 Euro ist schon ein Unterschied, wenn man hätte können beides gut verkaufen. Aber da sind wir halt auch interessiert an dem Longturn, wo wir sagen, ja, das kommt wieder zurück. Und das erleben wir jetzt zum Beispiel bei unserem Topwein Granat, den gibt es jetzt seit über 30 Jahren.
Den wir gerade im Glas haben.
Und da gab es auch viele Jahre, wo wir dann lieber den Zweitwein eine Nummer zu groß oder auch 2 Nummern zu groß gemacht haben und dann hier abgestuft haben. Und mit 59 Euro kostet der Wein wirklich Geld. Aber, und das ist das Schöne, das ist bei uns auch der meist blind gekaufte Wein im Portfolio, weil über die Jahre einfach das Vertrauen da ist. Wenn Schwegler Granat draufschreibt, dann ist auch Granat drin.
Ja, du bist auch Granat, muss ich sagen. Ja, Leute, das war jetzt sehr kurzweilig heute. Und zwar, ich habe relativ wenig geredet, was auch gut so ist, ich bin ganz froh drum. Der Aaron hat uns viele Einblicke gegeben, die wir bisher so nicht hatten. Wir waren jetzt auch wieder ein paar Themen dabei. Wir haben ein paar Weine probiert. Ich finde dein Weingut überragend, sonst würden wir gar nicht zusammenarbeiten. Grüß deine Frau, komm gut nach Haus und schön, dass du da warst. Ja, und
zum Wohle.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal
hoffentlich. Der Schwabe.
Nicht lang schlanker, Kopf in Leib. Ja.
Nächstes Jahr wird der VfB Deutscher Meister.
Ja. Ja. Allerhöchste Zeit, meine ich. Ja. Um Platz 2 spielen wir noch mit.
Ja, jetzt noch.
Noch.